Die Wall Street gilt als das Machtzentrum der globalen Finanzwelt und spielt eine Schlüsselrolle in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Doch wie und warum haben sich die Eliten der Wall Street in der Ära Trump neu positioniert? Darüber spreche ich jetzt mit der Bestseller-Autorin und Expertin für die Netzwerke der Finanzwelt, Sandra Navidi, die uns spannende Einblicke in diese Entwicklungen gibt. Hallo Sandra.
Hallo Martin.
Sandra, wie waren denn deiner Ansicht nach die Hauptgründe dafür, dass ein Großteil der Wall Street Donald Trump unterstützt hat, obwohl er zu Beginn seiner Kampagne ja oft als Außenseiter galt?
Ja, genau. Im Wahlkampf haben untypischerweise viele der Wall Street CEOs, die sich normalerweise hinter republikanische Kandidaten stellen, zurückgehalten. Zwar gefallen ihnen die Steuersenkungen und die Deregulierung, aber er war ihnen etwas zu gefährlich. Sie möchten nicht, dass er das System sozusagen destabilisiert, dass er ein systemisches Risiko darstellt. Und sie möchten auch nicht sich ihm ausliefern, weil wir haben in der letzten Amtszeit gesehen, dass Donald Trump Gewinner und Verlierer aussucht. Und wenn man nicht auf seiner guten Seite ist, dass man dann schnell öffentlich verunglimpft wird, wie das zum Beispiel Harley Davidson passiert ist und anderen Firmen. Aber natürlich, als sich abgezeichnet hat, dass er einen Vorsprung hat und dass er wahrscheinlich gewinnen wird und seitdem er gewonnen hat, haben sich überwiegend alle notgedrungen auf seine Seite geschlagen.
Wie stark haben denn eigentlich wirtschaftliche Eigeninteressen wie Steuererleichterungen oder Deregulierung die Unterstützung der Wall Street für Trump beeinflusst?
Es ist alles ausschlaggebend. Also da spielen weniger ethische Motive eine Rolle, sondern tatsächlich nur die Geschäftsinteressen. Aber wie gesagt, es wäre der Wall Street am liebsten gewesen, eine Kandidatin Kamala Harris, obwohl sie die auch nicht toll fanden, und dann mit einem gespaltenen Kongress, sodass alles im Wesentlichen so bleibt wie bisher. Jetzt jubelt man natürlich wegen der Steuervorteile. Trump hat gerade nochmal gesagt, dass er die Unternehmenssteuer sogar auf 15% senken möchte. Und das Wall Street Journal hat gerade berichtet, dass Banken, Regulierer ganz entweder entkernt oder abgeschafft werden sollen, wie zum Beispiel die FDIC, das ist die Einlagensicherung, die ist in den 30er Jahren geschaffen worden, um Bankruns vorzubeugen, also damit die Leute nicht in der Panik alle ihr Geld von der Bank abheben. Das sind natürlich Entwicklungen, die sind jetzt erstmal angedacht, die kommen wahrscheinlich nicht durch, aber es geht hier wirklich an die Fundamente des Systems.
Gibt es denn eigentlich auch ideologische Gemeinsamkeiten zwischen der Wall Street und den politischen Ansichten, die Donald Trump repräsentiert, oder war dies rein pragmatisch?
Es ist vor allen Dingen pragmatisch, aber natürlich, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den einzelnen Arten von Wall Street Chefs. Wenn es jetzt Finanziers sind, die eigene Firmen gegründet haben, wie Private Equity Firmen, wie Steve Schwarzman von Blackstone, die haben natürlich nichts dagegen, wenn sich immer mehr finanzielle und auch persönliche Macht in ihren Händen vereint. Aber es gibt auch andere wie Larry Fink, den Chef des größten Vermögensverwalters der Welt, BlackRock. Gegen den machen die Republikaner schon seit einiger Zeit Stimmung, weil der ESG, also sich für Nachhaltigkeit einsetzt und einige Fonds in dem Bereich hat, und die machen sich tatsächlich in der Firma auch Sorgen, dass sie abgestraft werden. Und das ist eben der Grund, warum sich vorsorglich jetzt schon einmal alle Anbietern, auch die Tech-Titanen, jetzt hat gerade sogar Jeff Bezos und Mark Zuckerberg 1 Million für die Amtsfeier gespendet und treffen sich mit Trump.
Welche Rolle spielen denn eigentlich persönliche Netzwerke und Lobbyarbeit bei der Einflussnahme der Wall Street auf politischen Entscheidungen? Du hast ja auch explizit zu diesem Thema ein Buch verfasst, Superhubs, und kennst dich gerade in diesem Bereich ja auch sehr, sehr gut aus.
Ja, ich konnte das selbst beobachten hinter den Kulissen hier in New York einmal natürlich, weil ich viele von Ihnen persönlich kenne, aber auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo ich jetzt 17 Jahre lang jährlich dabei war. Persönliche Beziehungen waren immer ausschlaggebend, weil diese Menschen, die man selbst normalerweise nur aus dem Fernsehen oder der Zeitung kennt, man kriegt gar nicht mit, wie eng die verzahnt sind, wie persönlich befreundet, die Kinder sind befreundet, sie gehen auf die gleichen Schulen, sie machen an den gleichen Orten Urlauben. Also da bestehen einmal sehr enge persönliche Beziehungen. Aber was auch ganz wichtig ist, was in den USA noch viel mehr verbreitet ist als in Deutschland, ist die Drehtür. Dass viele Leute, zum Beispiel Goldman Sachs ist ein Paradebeispiel, das gibt es bei bei vielen anderen Firmen, auch JP Morgan und so weiter, dass viele Leute in den öffentlichen Dienst gehen und dann wieder zu Finanzfirmen und wieder hin und zurück, mehrmals sogar. Das heißt, da entstehen persönliche Beziehungen, von denen kann man sich gar nicht frei machen, wenn man Leute gut leiden kann und so weiter. Und da kommt natürlich nochmal die reguläre Lobbyarbeit hinzu, für die Wall Street dann natürlich auch immer besonders viel Geld übrig hat.
Lass uns etwas in die Zukunft gucken. Glaubst du, dass die Unterstützung für Trump langfristige Konsequenzen für die politische Einflussnahme der Wall Street haben wird?
Ja, ich denke, sie wird jetzt immer größer werden, weil in so einer, wir laufen auf eine Oligarchenwirtschaft zu. Schauen wir uns allein die Tech-Titanen an, die Donald Trump an der Seite sitzen, wie Elon Musk und Peter Thiel. Und in so einer Wirtschaft, wo ein Donald Trump, der sich nicht an Recht und Gesetz hält und an geordnete Prozesse der Institutionen abschaffen will, da werden persönliche Beziehungen alles ausschlaggebend sein. Und wir sehen es ja auch jetzt, er hat ja Leute von der Wall Street zu sich geholt. Das ist auch nicht untypisch. Aber hier ist die Wahl der Kandidaten etwas auffällig. Es ist einmal Howard Lutnick, der Handelsminister wird, der sehr aggressiv ist und wirklich auch eine eigene Firma gegründet hat, Cantor Fitzgerald, und dann natürlich Scott Bessent, was für Augenbrauen hochheben gesorgt hat hier, weil der kommt den Republikanern so verhassten George Soros, der hat mehrere Jahre, lange Jahre bei ihm gearbeitet und ist ein, muss man sagen, gemäßigterer für Deutschland, wahrscheinlich ist das nicht schlecht, Finanzminister, weil was man auch sehen muss, also die Finanzindustrie wird hier ganz stark von Donald Trump profitieren. Und das ist natürlich dann für die europäische und speziell auch deutsche Finanzindustrie ein Wettbewerbsnachteil, die viel mehr Regulierungen unterliegt und Verbraucherschutzvorschriften.
Nun hat man ja den Eindruck, dass die Wall Street, wenn man so will, ein monolithischer Block ist. Aber gibt es denn innerhalb der Wall Street auch kritische Stimmen, die Unterstützung für Trump in Frage gestellt haben? Und falls ja, was waren denn deren Hauptargumente oder was sind deren Hauptargumente?
Ja, da gibt es viele, die sich zurückgehalten haben aus Überzeugung. Man sieht typischerweise immer, dass gerade bei den großen Firmen sich der CEO und dann der nächsthöchste Executive, dass die sich breitbeinig aufstellen, also einer Republikaner, einer Demokrat. Aber zum Beispiel hat die New York Times aufgedeckt, dass Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, langjährig auch, dass er Kamala Harris heimlich unterstützt hat, dass er nicht wollte, dass das öffentlich wird, weil er Repressalien befürchtet. Und da gibt es, also kenne ich hier ganz viele an der Wall Street, die eine eher humanistische Einstellung haben, denen Donald Trump auch persönlich ein Grauen ist, weil er eben nicht so gebildet, nicht so kultiviert ist. Er hat ja in New York auch gesellschaftlich nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Also da gibt es viele, die ideologisch und persönlich nicht hinter Donald Trump stehen, aber geschäftlich sagen, tja, wir haben einen Vorteil. Und wenn die Konkurrenz davon so einen großen Vorteil hat, dann können wir ja gar nicht anders, als da mitzuziehen.
Stellt sich irgendwie ja auch die Frage, welche Lehren die Wall Street aus dieser politischen Allianz mit Donald Trump zieht, insbesondere angesichts der politischen Polarisierung und wachsender Kritik an wirtschaftlicher Ungleichheit. Gibt es Lehren, die sich daraus ziehen lassen?
Ja, das werden wir sehen. Also was sich abzeichnet, ist ein größeres systemisches Risiko, wenn wir, wie ich eben angesprochen hatte, wenn ganze Institutionen ausgehöhlt oder abgeschafft werden. Und naja gut, dann haben wir wieder die too big to fail Institutionen wie JP Morgan, die großen Banken insbesondere. Und dann vielleicht sogar die Schattenbanken, weil die auch riesig geworden sind. Die kann man eigentlich auch nicht mehr fallen lassen, dass dann der Staat wieder einspringen muss. Also hier der Bürger als Steuerbezahler, um die zu retten.
Wie und warum sich die Eliten der Wall Street in der Ära Trump neu positioniert haben im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen und jetzt aktuell, darüber habe ich gesprochen mit der Bestseller-Autorin und der Expertin für die Netzwerke der Finanzwelt, mit Sandra Navidi in New York. Vielen Dank für dieses Gespräch, Sandra.
Sehr gerne, Martin.